Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Arabella Strassner, die uns von ihren zwei außerklinischen Geburten erzählt. Die erste Geburt war eine Hausgeburt und die zweite Geburt fand dann mehr oder weniger ungeplant im Geburtshaus statt. Arabella ist Prä- und Perinataltherapeutin und diejenigen, die den Film Die sichere Geburt von Carola Haug gesehen haben, kennen Arabella auch, weil in dem Film ihre erste Hausgeburt gezeigt wird. Und für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, eine Herzensempfehlung. Vor allen Dingen, wenn du dich gerade auf eine Geburt vorbereitest, dann ist das wirklich ein toller Film, um sich anzuschauen. Die heutige Folge ist meine letzte vor meiner Sommerpause. Ich werde dann Ende August zurück sein mit 9 Folgen und auch ein paar Neuerungen im Podcast. Bis dahin wünsche ich dir erstmal einen schönen Sommer und jetzt viel Freude mit den Geburtsgeschichten von Arabella.
Hallo und herzlich willkommen, Arabella. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst.
Hallo Thea, danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen, Arabella? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ich bin Arabella Strassner, arbeite als Prä- und Perinataltherapeutin. Das heißt, ich begleite Schwangere mit der Bindungsförderung und junge Familien nach traumatischer Geburt oder auch Erwachsene, die ihre eigene pränatale Zeit aufarbeiten möchten und da wieder Heilung finden möchten. Das heißt, dieser Prozess ist wirklich für alle möglich, Frauen wie Männer. Und meine Familienkonstellation ist, ich habe 2 Kinder, ich habe 2 Töchter geboren, beide außerklinisch. Einmal 2015 die Aurora zu Hause und mit meinem Ex-Partner und 2023 die Eleonora im Geburtshaus mit meinem Mann. Genau.
Ja, finde ich auch einfach spannend. Das erste Kind zu Hause, das zweite im Geburtshaus, das wirst du dann noch lüften, das Geheimnis, warum das so gekommen ist. Bevor wir mit den Schwangerschaften und Geburten deiner Töchter anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Über meine eigene Geburt weiß ich, also sowohl von meiner Mama, die Erzählung, dass ich zum 17. September den ET hatte und dann bin ich am 21. gegen die Wehen los, am Abend, so gegen 9, und dann sind sie ins Krankenhaus in Saarbrücken gefahren, meine Eltern, und nach knapp 6 Stunden war ich dann da. Meine Mutter hat einen Darmschnitt bekommen. Und das ist auch etwas, was ich sage aus den Erzählungen meiner Mutter und ich selber aus meiner Erfahrung, aus der Selbsterfahrung meiner Ausbildungen, habe das auch sehr gut gespürt. Also habe genau dieses Gefühl gespürt, ui, da wird jetzt eingegriffen. Und das hat im System ganz viel gemacht, mit meiner Mutter, aber auch mit mir. Und ja, bei mir war das dann so, dadurch, dass ich eine Zyste am Auge hatte und die Ärzte überhaupt nicht wussten, was das sein kann. Und einen Tumor und was auch immer in den Raum gestellt haben, habe ich dann tatsächlich in den ersten 40 Tagen schon 2 Operationen hinter mir und habe ganz lange im Krankenhaus gelegen. Also, und deshalb, ja, deshalb sage ich einerseits aus den Erzählungen meiner Mutter weiß ich das so oberflächlich und ganz intensiv weiß ich das eben aus meiner eigenen Selbsterfahrung, was da damals passiert ist. Und weil ich halt, ja, natürlich auch durch die Ausbildung ganz viel Heilung für meine eigene Geschichte finden konnte und würde ich sagen, gutes Gefühl für den Blick der Babys und für dieses Empfinden von Babys habe, ja, bin ich da absolut als Pränataltherapeutin im richtigen Feld, würde ich sagen, weil ich da eben sehr sensibel verstehe, worum es geht und sowohl die Eltern als auch die Babys begleiten kann.
Super spannend. Ich habe das Gefühl, da könnten wir wahrscheinlich nochmal eine separate Folge zu aufnehmen zu dem Thema.
Ja.
Aber jetzt erstmal zu der Schwangerschaft von Aurora. War die geplant oder war das eine Überraschung?
Sie war immer erwünscht und geplant, aber überraschend, weil ich damals Anfang meiner, also Anfang 20, Mitte 20 noch diese schlimme, also für mich schlimme und für viele Frauen auch schlimme Diagnose von PCO hatte. Und bin meinte, ja, das ist natürlich schwierig, Kinder zu bekommen und da muss man bestimmt in die Kinderwunschbehandlung und. Also ich habe mich dann schon sehr früh mit dem Gedanken auseinandergesetzt, vielleicht nie Kinder haben zu können, weil natürlich diese Stempel PCO doch sehr belastend war. Und schwuppsdiwupps bin ich natürlich schwanger geworden. Also ich hatte aber auch mir bewusst, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein Faktor, aber ich habe mich natürlich auch mit so natürlicheren Wegen befasst. Ich habe mir Kräuter speziell für die Weiblichkeit, also für die Fruchtbarkeit auch als Tee getrunken und so. Also es ist so, ich habe mich ganz anders nochmal in meine Kraft gebracht und mich nicht nur verunsichern lassen von der Möglichkeit, dass es vielleicht nicht geht. Und ja, und dementsprechend war dann die Aurora unterwegs. Ich habe schon bei der Zeugung gemerkt, okay, jetzt ist es was anders. Es ist irgendwie jemand da, es ist eine Seele da. Und das konnte ich erst eben nicht fassen, weil ich halt ja eben diese Vorhersage gehabt hatte, dass ich ja keine Kinder bekommen kann.
Ja,
Und
Meinung
das
von
war
außen.
ja von außen, genau, von außen medizinisch, pathologisch geht das nicht. Und es ging doch auf natürlichem Weg. Und das ist, ja,
Wie
genau.
hast du dann gemerkt, also du hast gesagt, du hast es schon gespürt, hast du dann irgendwann einen Schwangerschaftstest gemacht, weil wenn du PCO hast, dann war vielleicht der Zyklus auch unregelmäßig?
Genau, und dann habe ich tatsächlich einen Schwangerschaftstest gemacht und den positiven Test in Händen gehalten. Und ja, das war dann so der Beginn der Reise. Einfach so, genau, also ja, im März hatte ich damals gewusst, dass ich schwanger bin. Und ja, ich merke gerade, das ist völlig, ja, wie so ein Wunder, einfach so dieses, ich kann es gar nicht glauben, ich kann es gar nicht fassen und bin total gerührt einfach, dass das so passiert ist. Und ja, einfach ein riesengroßer Wunsch in Erfüllung gegangen für mich. Und dann haben eben Sebastian, also mein damaliger Partner, und ich uns, da wir halt viel zwischen Wien und Saarbrücken gependelt sind, zwischen Deutschland und Österreich, ja, uns nach möglichen Geburtsorten umgeschaut.
Lass uns kurz nochmal zurücknehmen zum Anfang der Schwangerschaft. Hast du dich damals schon auch mit dem Thema Schwangerschaft und so weiter beschäftigt oder kam es erst nach der Geburt und wusstest du, also war für dich sofort klar, du willst eine Hausgeburt oder was waren so deine ersten Schritte? Bist du zum Gynäkologen gegangen oder hast du eine Hebamme kontaktiert?
Ja, genau, wichtig, ja. Also, ich würde mal so sagen, ich hatte noch nicht das Wissen, was ich heute habe, logischerweise, aber ich hatte zum Glück schon das klare Gefühl, es wird sicher keine Klinikgeburt. Also zumindest war das mein Wunsch, ne? Es wird nicht in einer Klinik sein, nur im Notfall, wenn es wirklich benötigt wird. Und ich habe damals eben meinen Gynäkologen gehabt, der, ja, egal, die Gynäkologe hatte ich, der die Schwangerschaft betreut hat und eine Hebamme gesucht. Aber eben dadurch, dass wir halt so viel hin und her gependelt sind, war es erst noch nicht klar. Dann habe ich, ja, wir haben wirklich verschiedene Optionen uns angeschaut. In Wien das Geburtshaus, in München das Geburtshaus, um im Endeffekt dann auch, im Saarland gibt es auch ein Geburtshaus oder gab es das damals auf jeden Fall noch. Und um dann am Ende herauszufinden, wir haben eine Hausgeburtshebamme gefunden, die uns zu Hause begleiten wird. Und dann haben wir gesagt, klar, es wird die Hausgeburt und für den Plan B würde sie uns auch in der Klinik begleiten. Also das war dann wirklich ideal und perfekt. Und genau, dann haben wir halt uns ganz klar für die Martina entschieden und haben die Hausgeburt geplant. Ja, weil ich habe
In dieser Schwangerschaft gerade auch im ersten Trimester körperlich?
Damals habe ich diese Morgenübelkeit mit Erbrechen gehabt, tatsächlich. Also so dieses sehr plötzliche, sehr unangenehme ja, wie soll man sagen? Tatsächlich eben viel erbrochen. Müde war ich relativ, würde ich sagen. Also im Vergleich zur zweiten Schwangerschaft war ich nicht so müde, glaube ich. Ich war damals auch noch etwas jünger irgendwie. Und genau, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie ich quasi als Schwangere auch gerne schwanger bin. Also richtig, trotz dieser natürlich unangenehmen Situation des Erbrechens. Und damals habe ich ein bisschen Gewicht abgenommen, fällt mir gerade ein. Ja, ich habe Gewicht abgenommen für eine gewisse Zeit der Schwangerschaft und dann wieder zugenommen. Ja. Aber sonst war das ja richtig, richtig, ja, richtig rund sozusagen. Also die Schwangerschaft. Und wir haben uns mit Hypnobirthing dann im Einzelkurs vorbereitet. Ich habe aber auch neben den Gesprächen und den Untersuchungen mit meiner Hebamme und der Vorsorge gehabt, hatte ich auch andere, ja, Gespräche und auch eben Körperübungen, um wirklich da meine Ängste auch, meine Themen aufzulösen, viel mehr Vertrauen noch in meinen Körper zu bekommen. Und damals sagte sie immer, ja, du kannst das ja auch allein, du kannst ja auch alleine gebären. Ich habe das nicht verstanden. Wirklich, ich habe gedacht, hey, nein, man braucht doch bestimmt Unterstützung von der Hebamme. Und dann habe ich nach der Geburt verstanden, was es bedeutet. Also klar hatte ich meine Unterstützung, aber ich weiß, was es heißt. Ja, natürlich, mein Körper macht meine Geburt, die Geburt des Kindes. Also es ist ja nicht, dass jemand von außen irgendwas machen müsste. Genau, aber das war noch, ne, ganz klar. Bin ich noch auf dem Weg? Ja. Und
wie hat es dein Partner gesehen mit der Hausgeburt? War der da von Anfang an auch mit dabei oder brauchte der da irgendwie ein bisschen Überzeugungsarbeit?
Der hat von Anfang an sehr klar verstanden, wie wertvoll Hausgeburten sind. Also irgendwie weiß ich nicht, ob. Ich glaube, dass der Sebastian irgendwie in seiner Kindheit auch Freunde hatte, die zu Hause geboren sind. Und ich glaube, das hat ihn irgendwie sehr stark geprägt. Und also irgendwie hat er dann super positiven Zugang gehabt und war überhaupt keine Frage. Also es war total, da waren wir voll, haben wir voll an einem Strang gezogen und voll im selben Boot. Ja, das war, da bin ich echt happy, dass das so, genau, dass es nicht dann da Konflikte gibt, weil ich weiß natürlich, ist meine Arbeit, wie unterschiedlich da die Meinungen sein können und die Erfahrungen. Deshalb, nee, da haben wir total an einem Strang gezogen und haben uns beide gut auf unsere, auf die Geburt vorbereitet. Eben, wie gesagt, also Hypnobirthing war für uns die Methode der Wahl damals. Und ja, und dann haben wir wirklich sehr kuschelig gemacht. Also wir hatten damals eben noch eine Wohnung zur Zwischenmiete gemietet, wo wir halt ganz bewusst auch gesagt haben, wir werden hier das Kind bekommen. Ja.
Wann fing die Geburt dann an? In der wievielten Woche warst du?
Ich war damals bei T plus 8. Und es war dann so, dass es war ein Samstag. Und die Hebamme meinte halt schon, naja, am Montag, wenn das Kind noch nicht da ist, müssen wir halt schon in die Klinik und dann sich da nochmal vorstellen und alles abchecken. Und hat sie gesagt, dann mach doch, trink doch, probier doch mal den Rizinus-Cocktail aus. Und ich so, okay, probiere ich aus, weil ich meine, am Ende der Schwangerschaft, auch wenn ich heute weiß, dass das natürlich nicht nötig wäre, also mindestens mal bis 42,0, aber das weiß ich erst heute. Also, ja. Damals kam dann schon dieser Stress, ja, wenn ich dann in die Klinik gehen muss und die Hebamme mich nicht begleitet. Also, und dann habe ich den Rizinus-Cocktail genommen zum Mittagessen, habe dann ziemlich schnell Wehen bekommen, habe die meiste Zeit eben im Bad verbracht, weil das für mich ein guter Ort war. Und dann, ja, also ganz klar, Sebastian hat dann die Martina gerufen. Martina kam und für mich, also diese Geburtsreise war dann so, sie ging wirklich extrem schnell, also so im Vergleich, so es war so, also im Vergleich zu was ich mir vorgestellt hatte. Und ich habe viel das Koshi-Klangspiel gespielt, ich habe mich viel bewegen können, ne? Also ich war nicht nur im Bad, ich war natürlich auch draußen im Wohnzimmer und im Schlafzimmer und so, aber ich habe, genau, denke ich schon, die meiste Zeit einfach in einer für mich guten Position auf der Toilette verbracht. Hab, ja, die Wehen wirklich als stark, als gut wahrgenommen. Und genau, eben, dann kam die Hebamme, dann kam auch ihre Externatsschülerin, die Nina, zu der ich heute eine super gute Freundschaft habe, also seitdem eine gute Freundschaft entwickelt habe. Und irgendwann meinte die Martina, ich soll doch bitte mal auf den Geburtshocker ins Wohnzimmer kommen. Und ich habe gedacht, na ja, dann dauert das bestimmt noch 10 Stunden, weil ich habe ja gelernt, dass man braucht ja für einen Zentimeter Eröffnung mindestens noch 1 Stunde. Und habe ich gedacht, also mein Gedanke war, es dauert bestimmt noch 10 Stunden. Und in dem Moment sagte sie, oh ja, das Köpfchen kommt, das Köpfchen kommt. Okay, wie kann das denn sein? Ja, also es war so diese, ja, so mit dem Flow wirklich gehen. Also ich, wie gesagt, das ist dann die totale Trance unter Geburt und der Körper, der kann das.
Wie viel Zeit war vergangen seit Geburtsbeginn?
Auch 6 Stunden. Also tatsächlich so wie bei mir, dass die Geburt dann 19:35 Uhr schon war. Genau, also wie gesagt, 6 Stunden habe ich von Beginn der Cocktaileinnahme bis zur Geburt gehabt. Ja. Ja, also sehr schnell. Und oder wie gesagt, es ist ja so in unserem System anscheinend, in unserer Ahnenlinie ist es so abgespeichert. Das ist ja. Genau.
Okay, das heißt, du hast dich dann auf den Gebärhocker gesetzt. Hat die Hebamme dich zu irgendeinem Zeitpunkt mal untersucht?
Also sie hat immer den Doppler zur Herztonkontrolle verwendet. Und genau, das ist dann immer so ein Moment gewesen wie, ah ja, kurz hören, ist das echt alles okay? Abchecken im Raum, ist alles okay? Okay, ist alles okay. Also das ist so für mich, ich merke das schon, das ist eine kleine, aber doch feine Intervention, ja. Also würde ich schon sagen. Und ich meine, genau, sie hatte mich irgendwann untersucht, aber ich könnte jetzt auch gar nicht mehr sagen, wann sie, also wahrscheinlich zu Beginn, als sie zu uns nach Hause gekommen ist, hat sie mich bestimmt untersucht, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es jetzt vergessen, bei welchen, ja, welche Zentimeter es da schon gab. Und wie gesagt, das war für mich gar nicht denkbar. Also ich habe gedacht, das dauert noch viel länger. Ja.
Okay, und du saßt dann auf dem Gebärhocker und die Hebamme sah schon den Kopf.
Genau, das Köpfchen. Dann hat es, also unsere Tochter hat dann so Geräusche gemacht. Sie war ja schon am rauskommen, sie war schon, ne? Genau, und dann habe ich gedacht, was sind das für Geräusche? Also ich konnte das wirklich nicht einordnen, dass das Kind tatsächlich schon so da war, so. Und dann hat es noch eine Welle gebraucht und genau, dann hat sie uns direkt also in meine Arme gegeben. Und genau, Sebastian hat als Stütze hinter mir gesessen, also er hat an der Wand gesessen. Ich habe mich in ihn gut fallen lassen, gestützt gefühlt und habe dann ja, eben auf dem Gebärhocker im Wohnzimmer unsere Tochter bekommen. Und ja, also diesen Moment, diesen ersten Moment, das in die Augen des Babys schauen, in die Augen von Aurora, das ist unbeschreiblich, also das werde ich natürlich nie vergessen. Das ist, ja.
Wie ging es dann nach der Geburt weiter? Ist die Plazenta auch noch auf den Gebärhocker gekommen? Ich wollte schon Plazenta-Hocker sagen. Gebärhocker. Oder bist du dann erstmal mit der Aurora ins Bett gegangen und hast da die Plazenta geboren?
Wir haben dann abgenabelt und danach erst die Plazenta geboren. Also, ja, auf dem Gebärhocker dann die Plazenta noch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten, aber in relativ kurzer Zeit. Genau, also ja, ist dort geboren und dann ging es rüber ins Schlafzimmer, liegend. Genau. Angefangen zu stillen. Bei uns war das schon, das hatte ich bei beiden meinen Töchtern echt. Ich finde tatsächlich die Schmerzen zum Stillbeginn viel, viel, viel schlimmer. Also da habe ich viel mehr Schmerzen als die Geburten. Also ich kann dir sagen, die Geburten sind schön und kraftvoll, aber das Stillen ist für mich echt, echt schwierig. Und klar, aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, dass ich wenig und gar nicht mehr gestillt wurde dann. Und das kann ich mir vorstellen, dass da noch was mitschwingt. Dass das, ja, eben schmerzhaft ist. Aber ich habe dann nach den wenigen Tagen, die ich am Anfang dann das Stillhütchen benutzt habe, dann auch das bewusst und voller Vertrauen auch ablegen können. Und seitdem stille ich. Also meine erste Tochter habe ich 2 Jahre gestillt und meine kleine Tochter stille ich ja eh noch jetzt. Genau. Also dann ist es auch schön. Es hat sich dann auch in eine gute Stillbeziehung. Ich meine, es ist für mich so, ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass ich ein paar Tage wirklich Stillschmerzen habe und dann geht es. Ja, genau.
Wie war dann das Wochenbett generell?
Das erste Wochenbett war. Auch da hatte ich damals nicht so das Bewusstsein für, was das Wochenbett heißt. Ich meine, wir hatten zum Glück viel Unterstützung, weil wir dann noch die Großeltern um uns herum hatten. Das heißt, sowohl Sebastians Eltern als auch meine Mama. Mein Papa hat schon nicht mehr gelebt, aber meine Mama hat uns da auch unterstützt. Und das war relativ entspannt, so dass ich auch sagen würde, ja, eben, es gab viel Zeit und es gab ja, keinen äußerlichen Stress und wir wussten ja, wir wohnen ja auch noch ein paar Monate in der Wohnung und das war alles sehr, ja, sehr schön. Also richtig eine gute Anfangszeit, ja, würde ich sagen. Also das Wochenbett war einfach, würde ich sagen. Ja, habe ich auch schnell die Heilung gefunden, die ich brauchte und dann war ich auch wieder fit. Also im Vergleich zu, ich habe das wirklich gemerkt, jetzt im zweiten Wochenbett war ich länger krank und wir hatten keine Unterstützung und das war was ganz anderes. Und es waren auch 2 Kinder natürlich, also sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass es schwieriger war im zweiten, aber im ersten war das sehr easy.
Ja.
Ja.
Du hast gerade die Heilung angesprochen. Hattest du Geburtsverletzungen von Auroras Geburt?
Ich hatte eine Schürfung, aber das war nicht das, nee, kein Dammriss. Beim zweiten Mal halt schon, aber genau, bei der Aurora war das alles. Deshalb, ich glaube, ich bin einfach sehr euphorisch und ich meine, das kann ich dir auch heute noch erklären, also beschreiben, dieses Gefühl nach der Geburt ist ein absolutes High-Gefühl. Also ich stelle mir vor, dass Menschen auf Drogen so high sein müssen, dass einfach in mir war klar, ich will auf jeden Fall noch mehr Kinder gebären, das ist ja so schön. Ja, das ist ja unfassbar. Das kannst du ja keinem Menschen erzählen, wie schön das ist. Und genau. Und mit diesem sehr bestärkten Gefühl habe ich dann eben auch gemerkt, ich engagiere mich. Ich habe dann angefangen, in Deutschland bei Motherhood mich dem Verein anzuschließen und eben habe dann auch beruflich immer klarer gesehen, dass ich mich in die Richtung entwickle. Also ich habe damals noch das psychotherapeutische Propädeutikum in Wien gemacht. Das heißt, das war klar Psychotherapie. Und für mich war schon klar, okay, es geht aber auf jeden Fall nicht nur um Erwachsene bei mir, es wird auf jeden Fall auch um die Kinder und um die früheste Lebenszeit gehen, weil ja, da habe ich gemerkt, das ist auf jeden Fall ein Feld, in dem ich arbeiten will.
Ja, wir hatten vorab schon gesprochen. Dir war es ja sehr wichtig, dass die Plazenta nicht, wie es oft leider üblich ist, einfach entsorgt wird, sondern dass du die Plazenta an die Erde zurückgibst. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Genau, also ja, wie gesagt, die Plazenta haben wir dann geboren und für ein paar Tage aufgehoben. Und damals haben wir es dann so gemacht, dass der Sebastian die Plazenta begraben hat. Ich war nämlich dann, genau, da war ich tatsächlich noch im Wochenbett, also das haben wir dann doch relativ schnell gemacht, ohne mich. Aber das war völlig stimmig, weil es so, ja, wir waren halt eine sehr gute Einheit und haben das halt so gemacht, dass er das vergraben hat für mich, ne? Und genau. Und da merke ich halt so, ich könnte mir nicht vorstellen, dass nicht diese Dankbarkeit der Plazenta gegenüber oder eben diesen natürlichen großen Ganzen, also der Natur, also wir sind ja Natur und wenn die Plazenta als Lebensbaum über Monate hinweg ein neues Menschenkind ernährt und eben optimal versorgt, wie kann ich das denn einfach dann wegschmeißen oder wie kann ich das denn, ja, nein, also deshalb habe ich das ganz bewusst ihm gegeben und er hat das gut vergraben und genau, das ist mir ganz wichtig, weil wir auch, ja, in der Schwangerschaft, denke ich, immer schon dankbar sein können dafür und danach eben natürlich auch,
Ja,
für die
ich hatte
Plazenta.
schon öfter im Podcast erwähnt, meine Plazenten, mittlerweile 2, liegen immer noch im Tiefkühlfach. Aber ich habe jetzt endlich einen Ort gefunden, wo ich sie diesen Sommer auch vergraben werde, weil mir das auch total wichtig ist, dass die nicht einfach nur im Müll landen. Dann gehen wir mal chronologisch ein bisschen weiter. Was ja dann als nächstes kam, das hattest du gerade nicht erwähnt, aber ihr habt deine Geburt damals gefilmt und diese Aufnahme ist dann letztendlich zu sehen in dem Film Die sichere Geburt von der
Geburt.
Carola Haug. Magst du dazu kurz was erzählen?
Ja. Also damals haben wir, weil mir das so wichtig war, Erinnerungsmomente zu haben, und weil Sebastian eben auch Filmemacher ist, hat er einfach die Kamera dann aufs Sofa, also am Sofa platziert, und das war für mich einfach oder für uns ein Erinnerungsstück, ein schönes Material sozusagen, dass ich mich auch nochmal später ganz bewusst mit der Geburt auseinandersetzen kann, ne, und sie als Erinnerung habe. Und ich habe, wie gesagt, damals stark gemerkt, es gibt viel zu tun im Bereich der Geburtskultur als Aktivistin. Und dann ist mir eben damals die Entstehungsgeschichte, also damals wurde ja eben Carolas Film auf Crowdfunding ist es mir, glaube ich, zum ersten Mal begegnet. Ja, und dann eben über die Kontakte haben wir halt dann, hab ich dann erfahren, dass sie Material von einer Geburt sucht, also Filmmaterial. Und dann haben wir es natürlich hingeschickt, weil wir gedacht haben, ja, klar, ist doch wichtig. Und dann haben wir lange nichts gehört. Und dann kam der Anruf, dass dann und dann die Premiere in München ist, und wir sind eingeladen, und dass unser Material, also dass unsere Geburt im Film ist, ja. Und das war natürlich total überwältigend und gleichzeitig so, okay, total richtig. Mein Gott, es ist zwar so intimes Material, also es sind so intime Bilder und so ein intimer Moment. Und es ist aber genau das, weil ich erhoffe mir davon, dass Frauen und Männer, idealerweise eben Familien, ihren eigenen Weg finden und das als Inspiration sehen, dass man kann das erste Kind sehr freudig und gesund zu Hause bekommen. Also das war mir, glaube ich, so ganz wichtig. Oder zu Hause oder an dem Ort, an dem es für euch richtig ist als Eltern. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass die Hausgeburt die einzige richtige Geburt ist, sondern es ist überall richtig, meiner Meinung nach, wo die Frau sich sicher fühlt und gut begleitet wird.
Ja, wie war es dann in der bei der Premiere in München für dich, in einem Raum zu sitzen mit sehr vielen Menschen und deine eigene Geburt auf der großen Leinwand zu sehen?
Ja, ich glaube, für mich war das unbeschreiblich ultra emotional. Also ich meine, für der Film an sich, der Moment, also mit der Geburt, ist natürlich schon sehr emotional, und für mich war das unfassbar, mich wirklich zu sehen. Also das war wie so, okay, ich sehe, also ich bekomme das jetzt gespiegelt, wie schön es ist, Geburt zu erleben. Und bei uns war es dann, das war dann ja 2017, genau, da hatten wir dann ja schon natürlich über weitere Kinder gesprochen. Und Sebastian hat aber ganz klar damals gesagt, dass es für ihn total stimmig ist, für sein Leben ein Kind zu haben. Also zumindest damals, ne? So. Und für mich war das eben genau das Gegenteil. Für mich war das, nein, ich wünsche mir, wenn es geht, natürlich noch weitere Kinder im Leben. Es war so eine ganz klare innere Stimme. Ich kann doch jetzt nicht nein sagen zu dieser Stimme. Und ja, und dann habe ich eben. Dann haben wir die, ja, also genau, es war super emotional, es war super, es war wie so ein, das klingt jetzt vielleicht sehr esoterisch, aber wenn das Universum dir sagt, okay, you have to choose, ja. Und dann haben wir uns, ja, in Liebe damals getrennt, weil wir gesagt haben, wir können nicht unsere Familienpläne, Familienplanung, da sind wir nicht am selben, ja, am selben Standpunkt. Und dann haben wir das zu Neudeutsch Co-Parenting sozusagen gelebt, dass wir als Eltern Eltern bleiben und uns als Partner auseinanderleben, genau, getrennt haben.
Eine kurze Unterbrechung von Arabellas Geburtsgeschichten. Wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich dich bitten, jetzt kurz auf Pause zu drücken und das Abonnieren-Zeichen in deiner Podcast-App zu drücken. Und falls du noch keine Sternebewertung hinterlassen hast, dann würde ich mich auch darüber total freuen. Sowohl das Abonnieren des Podcasts als auch die Bewertungen helfen, dem Podcast in den Rankings der Apps höher zu steigen, so dass mehr Leute den Podcast vorgeschlagen bekommen, was mir hilft, mehr Leute zu erreichen. Und wenn du die Möglichkeit hast, mich finanziell zu unterstützen, würde ich mich auch darüber freuen auf buymeacoffee.com/Geburt. Der Podcast ist und soll es auch bleiben, ein kostenloses Angebot. Trotzdem habe ich natürlich Kosten, um den Podcast zu produzieren. Also würde ich mich darüber auch total freuen. Und jetzt geht es weiter mit Arabellas Geburtsgeschichten.
Und das ist ja dann auch gleich der Übergang zu deiner zweiten Schwangerschaft und Geburt. Du hast einen neuen Partner kennengelernt, deinen jetzigen Mann.
Genau.
Wann habt ihr dann in eurer Beziehung beschlossen, dass ihr ein Kind haben möchtet? Und hat dein Mann eigentlich schon Kinder aus einer anderen Beziehung oder ist es dein erstes?
Genau, das ist ein erstes Kind. Und wir haben uns im Juni 22 kennengelernt. Und dann haben wir eben unsere klaren Ziele, Werte und vor allen Dingen Abenteuer, die wir zusammen erleben möchten, unser Leben zusammen, wie soll ich sagen, da haben wir uns auf jeden Fall gefunden und dann klar entschieden, wir möchten gerne 2023 ein Baby bekommen, im Sinne von, wir würden es gerne dann probieren zu zeugen, ja, so. Und dann haben wir gesagt, ja, im Sommer bestimmt, so im Sommer wollen wir ein Baby. Und dann war das aber so, dass sich die Eleonora doch schon früher auf den Weg gemacht hat und eben dann im Sommer, also im Spätsommer, dann schon geboren ist. Und das war eben auch ein Wunschkind, einfach aber auch zur eigenen Zeit. Also ich finde das immer so schwierig, wenn man natürlich sich Pläne macht, wann, wie, wo, was. Und das Leben, ja, gibt einem doch die Möglichkeit, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Und das kann eben manchmal früher sein und manchmal auch später. Also genau. Aber da, wie gesagt, bin ich auch sehr schnell schwanger geworden und habe, wir haben dann auch geheiratet, 23. Und mein Mann hat dann natürlich von mir erfahren, was ich mache und überhaupt. Er hat den Film gesehen, aber da war ich noch gar nicht schwanger. Also er hat den Film gesehen, Die sichere Geburt. Und ich habe ihm auch gesagt, also ich würde weiterhin alle Kinder zu Hause bekommen, ne? Ist ja klar. Ist ja voll die schöne Erfahrung, würde ich jederzeit wieder so machen. Und er hat sich damit ein bisschen auseinandergesetzt, weil das für ihn erstmal neu war, weil auch in seinem Umfeld keiner außerklinisch, also keiner seiner Freunde geboren hat. Und dann hat er aber auch für sich verstanden, das ist das einzig Gute. Also es wäre ja auch, ja, wir haben da gemeinsam unseren Weg gefunden und er hat das super unterstützt, dass wir uns dann hier auf die Hausgeburt vorbereitet haben. Und vielleicht dazu noch, meine Tochter ist ja eben schon so groß, also damals war sie ja eben 7 und jetzt ist sie 8. Und auch durch meine Arbeit, natürlich kommt sie viel mit von, also nicht, dass sie nicht den Inhalt mit, sondern sie weiß einfach, es geht viel um Geburt bei meiner Arbeit und um Schwangere. Und sie hat ganz klar auch gesagt, ich habe sie gefragt, ob sie dabei sein möchte. Und sie, natürlich will sie bei der Geburt dabei sein. Ne? Und und so haben wir uns dann eben als Familie auf die Hausgeburt vorbereitet mit einem Hebammenteam, weil die Hebammen hier im Geburtshaus arbeiten und Hausgeburt leiten. Und wir haben, was mir ganz wichtig war, auch eine Doula dazu gerufen. Genau. Aber vielleicht noch kurz zur Schwangerschaft. Ich hatte zu Beginn auch Übelkeit, aber dieses Mal bei der zweiten Schwangerschaft habe ich nicht erbrochen. Ich hatte nur in Anführungsstrichen dieses flaue Gefühl und Übelkeit und ich habe auch kein Gewicht abgenommen, sondern ich habe Gewicht gehalten und dann aber auch relativ gut zugenommen. Und das war halt ganz anders vom Gefühl her. Und wir haben dann bei einer wundervollen Kollegin uns mit Haptonomie begleiten lassen, also auch Bindungsanalyse, weil ich komme ja auch aus dem Bereich und habe dann bei ihr Bindungsanalyse und Haptonomie gemacht mit meinem Partner. Das waren so schöne, intensive, kraftvolle, ja, liebevolle Momente, um eben den Kontakt zu dem ungeborenen Baby, weil wir wussten auch gar nicht, weil wir, also ich habe mir noch in keiner Schwangerschaft das Geschlecht vorhersagen lassen. Das heißt, ich wusste eben nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und wir wussten eben einfach der Kontakt zu dem Mensch, der da kommt.
Ja. Kannst du kurz noch mal in zwei, drei Sätzen erklären, was Haptonomie ist für diejenigen, die das noch nie gehört haben?
Also die Haptonomie ist eben die Begleitung über die Berührung von außen. Das heißt, wenn ich als Frau meine Hände auf meinen Bauch lege und mein Partner die Hände dann ganz in ganz sanften Berührungen auch den Kontakt zum Kind aufnimmt und dadurch auch mit gewissen, ja, also mit gewissen Übungen, also die Maya hat uns da eben super angeleitet und begleitet, auch im Prozess, weil das macht ja so viel. Und dadurch, dass wir dann regelmäßig diese, das ist ja keine Hausaufgabe, das ist ja eine Eltern-Quality und Baby-Quality-Time, die wir uns dann da nehmen, zu Hause, aber dann wirklich diesen Kontakt, diese Verbindung als Paar und zum Baby eben, als Eltern, aufrecht, genau, also bringen, genau.
Aufzubauen.
Ja, danke. Danke, genau. Ja, und es geht wirklich um eine ganz tiefe innere Verbindung und auch unter der Geburt, wobei ich glaube, ich habe jetzt nicht andauernd meine haptonomische Verbindung zum Baby gehabt, sondern auch ohne quasi die Hand am Bauch zu haben, habe ich die Geburt gemacht, also Geburt erlebt, ja, so. Aber wie gesagt, sehr individuell und ich kann mir vorstellen, dass Frauen eine sehr gute, dass es ein super, für das Baby eine super Stütze ist, wenn einfach die Hand auch tatsächlich, wie das in der Haptonomie sein soll, am Bauch ist beim Baby. Ja, das Ganze, dass sich das ganz gehalten fühlt.
Okay, also du hattest schon jetzt gesagt, du hattest dich auf die Hausgeburt vorbereitet, aber mit dem Hebammenteam aus dem Geburtshaus. Das wissen vielleicht auch nicht alle, dass die Geburtshaushebammen oft auch Hausgeburten einfach anbieten, dass die Frauen sich zum Teil auch erst am Tag der Geburt entscheiden, ob sie jetzt ins Geburtshaus fahren oder zu Hause bleiben. Genau, und dann wurde es ja doch eine Geburtshausgeburt. Wann fing die Geburt an und wie, ja.
Genau, das war dann so, dass wir
Kam es dazu?
wie bitte?
Genau, wie kam es dazu, dass du dann doch im Geburtshaus dein Kind bekommen hast?
Also es war, das muss ich gerade nochmal überlegen, das war der 41 plus 6, ja genau, 41 plus 6, das war die Woche. Und auch da wurden natürlich wir alle, also ich muss natürlich auch sagen, es ist anstrengend am Ende der Schwangerschaft und ich wollte auch das Kind haben, ja, es ist ja nicht so. Aber ich habe auch einfach nur, ja, klar, wir haben uns alle gefragt.
Plus 6 ist ET plus 13. Ja, schon.
Ja, also genau, sie hätten mich halt noch 2 Tage begleiten können, das ist ja immer dieses, der Rahmen. Und an dem Tag ging es einfach darum, nochmal ins Geburtshaus zu gehen, die Untersuchung von der Hebamme zu haben. Und tatsächlich war das aber dann so, dass die Hebammen sich auch nochmal im Team abgesprochen hatten und mich gebeten haben, dass es dann nochmal von der Klinik abgeklärt wird, ob wirklich alles okay ist. Und es war so, ich weiß genau, also ich habe, die Hebamme hat untersucht, hat, also nicht untersucht, sondern sie hat genau nochmal geschätzt, das Geburtsgewicht geschätzt, hat sie auf 4 Kilo geschätzt und ich habe gesagt, klar, 4 Kilo mache ich, ja, und kein Problem. Und ich so, ja, schaffe ich. Und dann hat sie einfach, also hat sie mich mit dem, ja, mit der Überweisung, mit dem Auftrag eben in die Klinik geschickt, dass ich bitte den Doppler Ultraschall mache und das auch nochmal dort schätzen lasse, das Gewicht und ja, ob alles okay ist und CTG schreiben und, und. Und das war dann auch wieder so eine, also das war eine wirklich große Challenge, weil ich dann gedacht habe, okay, ich meine, man könnte ja jetzt davon ausgehen, dass die Klinik mich dann da behalten will, ne? Und mir auf jeden Fall abrät, nochmal zu gehen. Und Das heißt, da habe ich schon gespürt, das war echt das Unangenehmste und Schlimmste, was mir passieren konnte, weil ich mich natürlich auf eine Hausgeburt vorbereitet habe. Und dann habe ich aber auch gesagt, okay, ich mache jetzt alles, was in meiner Verantwortung, was ich tun kann. Und ich gehe jetzt in die Klinik. Ich meine, ich wusste ja, dass es meinem Kind und mir gut geht. Also ich hatte keine Sorge, aber gleichzeitig habe ich dieses Vertrauen auch von den Hebammen gebraucht, weil sie haben diese Absicherung gebraucht. Und dann haben wir eben die Untersuchungen machen lassen in der Klinik und ich habe klar die Empfehlung bekommen, jetzt einleiten zu müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn ich das machen würde, kann ich aber den Hebammen gebären, oder? Und dann habe ich gesagt, nee, dann gebäre ich am besten in der Klinik. Ich so, okay, danke. Dann entscheide ich mich. Wir hatten eh vorher mit den Hebammen ausgemacht, wir kommen, egal was der Befund ist, in die Praxis zurück zu den Hebammen, besprechen alles und dann würde es eh in die Geburt gehen. So. Auf jeden Fall habe ich dann der Ärztin auch erklärt, okay, danke, wenn ich das brauche, komme ich wieder. Und dann bin ich eben zu den Hebammen zurück. Also dann war es, ja genau, dann zu den Hebammen ins Geburtshaus zurück. Der Befund war gut, Kind ging es gut. Und wir haben dann uns entschieden, eine IPO-Lösung zu machen und Akupunktur, also so, ja, geburtsfördernde Akupunktur zu setzen. Und das war schon sehr, sehr heftig. Also die IPO-Lösung, momentlang ist es gut, dann tut es, also hat es mir extrem gepiekst, wehgetan und dann, ja, habe ich gedacht, okay, das war jetzt, ne, auf jeden Fall eine für mich akzeptable Einleitung. Also ich wollte nicht in der Klinik einleiten, aber das war auf jeden Fall klar, der Impuls ist gesetzt, das Kind sollte kommen, ja. Und die Akupunktur war auch, ja, sehr, sehr stark. Also so habe ich das empfunden. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns bestimmt später heute Nachmittag dann zu Hause oder am Abend. Und dann sind wir, also das Interessante war an dem Tag, war meine Tochter eh mit uns unterwegs, weil sie eben nicht in die Schule gegangen ist. Was sehr gut war, weil dann sind wir eben alle zusammen nochmal ins Auto. Wir wollten dann nach Hause fahren. Und ich setzte mich auf den Beifahrersitz und es ging los und ich konnte mich nicht hinsetzen. Ich habe mich direkt hingekniet und gedacht, das ist ja verrückt, dass jetzt die Geburt so schnell losgeht. Und meine Tochter sagte, ja, du kannst auch im Geburtshaus gebären, das ist doch total schön, weil ich vorher noch gesagt habe, wir wollten doch zu Hause das Kind bekommen. Ja. Und dann haben wir ganz einfach die Hebammen nochmal angerufen, die dann nicht mehr im Geburtshaus waren, aber die ist dann zurückgeradelt und dann wurde alles für uns hergerichtet. Ja, war eben auch diese wunderschöne Atmosphäre. Also das werde ich auch nie vergessen, wie wohlwollend warm, wie warm das dort einfach im Geburtshaus ist. Und wir hatten nicht nur meine Hebamme dabei, sondern es waren auch zwei Hebammenstudentinnen da. Es war also ein riesengroßes Team an Frauen. Und dann kam die Doula dazu. Also es war wirklich so ein Tribe. Und das Schöne war, dass meine Tochter, es gab im Geburtshaus so eine schamanische Trommel. Und meine Tochter hat getrommelt während der Geburt. Es war so ein schönes, so ein Urgefühl, einfach so ein, ja, total richtig, total schön. Und ich bin dann auch wieder zwischen dem Zimmer, zwischen dem Bett. Also ne, ich habe verschiedene Geburtspositionen ausprobiert. Eben, ich muss dazu sagen, die 4 Kilo, die meine zweite Tochter hat, ist eine ganz andere Hausnummer als mein erstes Kind. Also es war viel, viel, viel mehr Arbeit. Viel anstrengender. Aber nicht schlecht, sondern so, es ist einfach nicht so einfach gewesen. Es war Arbeit. Und
Wie groß und schwer war die Aurora bei der Geburt?
sie war 3,2 Kilo schwer und 47 Zentimeter groß. Und meine zweite Tochter ist mit 4,20 geboren und also 4 Kilo und 20. Und dann hat sie 54 Zentimeter schon gehabt. Also. Es ist eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Und ich bin 1,60 groß. Also genau, weiß nicht. Ist ja auch egal, wie groß ich bin. Es ist ja einfach, es ist eine andere Hausnummer. Und ja. Genau, aber dementsprechend, mein Partner hat mich da gestützt. Die Doula hat eben auch dann Als es der Aurora zu langweilig war, ist er mit ihr rausgegangen, hat gespielt, sind zum Spielplatz, haben noch Essen gekauft, was ich mir gewünscht hatte. Und dann sind sie halt eben später nochmal zurück. Also den eigentlichen Moment von der Geburt, in dem Moment war die Aurora nicht dabei. Sie ist kurze Zeit später, ein paar Minuten später, dazugekommen. Und zwar, ja, vielleicht noch, um das zu beschreiben, die Nabelschnur von der Eleonora, von der Kleinen, die war super kurz. Das heißt, sie war so kurz, dass ich sie nicht höher als meinen Bauch hätte halten können. Und genau, und wir haben natürlich auch, also wir haben diesmal kein Video, sondern wir haben Fotos von der Geburtsreise. Und ja, da dieses Bild einfach auch, wo die Aurora über meine Schulter schaut und das Baby in meinen Armen sieht, das ist genau so.
Wie lange hat die Geburt dann insgesamt gedauert?
5,5 maximal, 5 Stunden, genau, ja.
Auch wieder sehr schnell. Und in
Ja.
welcher Position warst du dann letztendlich? Weil Aurora ist ja auf dem Geburtshocker zur Welt gekommen. Warst du wieder auf dem Hocker?
Nee, diesmal nicht. Diesmal war dann, also die Abschlussposition, wo das Baby, wo die Eleonora geboren ist, tatsächlich, kannst du dir so vor, also kniend, aber mein Mann hat auf der Bettkante gesessen. Ich habe mich so in ihn gelehnt, also ich habe ihn angeschaut. In ihn gelehnt, hinter mir war die Hebamme und dann habe ich viel gekniet und habe dann bei der letzten Wehe sagte sie, mach doch ein Bein hoch, mach doch, stell doch einen Fuß auf und dann habe ich eben den einen Fuß, den linken hochgestellt und dann, schwupps, kam sie raus dann, genau, bei der letzten Drehung. Ja, und dann hat quasi die Hebamme die Eleonora aufgefangen und meinem Mann gegeben, weil er so, da so und dann habe ich sie auch direkt genommen dann. Also ja, es war dann auch wieder ein gemeinsames. Aber und dann haben wir erst gemerkt, oh je, die Nabelschnur ist so kurz. Ich kann sie gar nicht hochnehmen. Und dann haben wir erstmal eine lange Zeit so auf den Boden gesetzt. Dann haben wir mich in, also dann habe ich mich ins, mit den, mit Hilfe der anderen ins Bett gelegt und dort haben mich dann erst die Plazenta geboren. Ja. Genau. Und auch da wieder die Plazenta. Haben wir dann auch eine Zeit lang im Gefrierfach gehabt. Wir haben aber auch Abdrücke noch gemacht als Erinnerung und haben sie dann gemeinsam diesmal, mein Mann und ich, sie im Garten in Italien vergraben. Genau.
Schön.
Familiengarten, ja.
Wie lange wart ihr nach der Geburt noch im Geburtshaus, bevor ihr dann nach Hause gefahren seid?
Das war keine 3 Stunden. Also, ja, es ging sehr schnell. Also ich habe eben noch was gegessen. Ja, die üblichen, also das. Genau. Und dann sind wir mit der Doula nach Hause gefahren. Also die Doula hat mich in ihrem Auto mitgenommen, weil wir haben einen, ja, einen Defender und das wäre überhaupt nicht gegangen, dass ich nach der Geburt damit fahre. Ja, und dann bin ich halt mit der Doula nach Hause gefahren und dem Baby und der Aurora im Auto und mein Mann ist im Auto gefahren, Caleb ist im Auto gefahren und dann haben wir uns hier wieder getroffen. Und ja, die Doris von Women's Nature in Wien hat uns dann, ja, eben auch nochmal was Feines, ge also gekocht und für mich die Kraftsuppe gemacht. Und dann war das so, dass wir dann eben auch von ihr Unterstützung einfach beim Anlegen nochmal bekommen haben, beim Stillen und ja, und dann war es ja auch schon Abend und spät und dann ja, sind wir hier eingeschlafen zu Hause. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Also ich glaube auch der Grund für eine Hausgeburt, ich im Vergleich, ne, es ist natürlich einfacher, wenn man zu Hause ist und einfach nur von einem Raum in den nächsten rennt, also geht. Und dieses Fahren, das ist ja auch schon noch, also es ist anstrengend, finde ich, gewesen. Aber klar, kein Problem. Aber auf jeden Fall, es macht was. Ja, im Vergleich.
Ja, verstehe ich total. Liebe Arabella, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf deine Geburtsreisen mitgenommen hast. Für all diejenigen, die jetzt neugierig auf deine Arbeit sind, wo kann man dich finden?
Ja, im Internet auf www.arabellastrassner.de. Und auf Instagram bin ich auch bei, also mein Name dort lautet auch arabella.strassner.
Ich natürlich nochmal in die Shownotes packen und auch nochmal den Film von der Carola Haug verlinken für diejenigen, die sich den auch noch anschauen wollen und dann auch deine Geburt dort sehen.
Ja.
Ja, vielen lieben Dank, Arabella, und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Danke dir, Thea. Dir auch.
Das waren die Geburtsgeschichten von Arabella. Wie bereits eingangs erwähnt, mache ich mich jetzt in die Sommerpause und bin dann Ende August mit dem Podcast wieder da. Ich wünsche dir bis dahin einen schönen Sommer und eine gute Zeit.